Jesus Christus kam nicht für einen exklusiven Teil der Menschheit. Und du und ich, wir haben Glück gehabt, dass wir dazugehören. Nein. Aber wenn wir nach draußen gehen oder einen Fußtritt aus der Haustür hinaus machen und wagen, dann sehen wir, die großen Massen bekehren sich nicht zu Jesus Christus. Es sind nur Einzelne. Und das sollte uns doch etwas zu denken geben. Derzeit stehen wir als Pfimi Frutigen inmitten einer Predigtserie zum Jesaja-Brief. Und ich habe heute Morgen das Vorrecht, wie schon im März, nochmals über Jesaja 6 zu predigen. Und da ich nicht an Zufälle glaube, glaube ich, dass das so sein soll und dass Gott heute Morgen für jeden von uns eine tolle Botschaft bereithält. Eine wichtige Botschaft, vielleicht aber auch eine herausfordernde Botschaft. Ganz besonders natürlich für euch drei weiß gekleideten Täuflinge, die wir heute Morgen noch taufen dürfen. Ich möchte gerade mit euch einsteigen in den Predigttext. Wir werden nicht das ganze Kapitel 6 des Jesaja-Briefes lesen, sondern nur die relevanten Verse so, aber dass wir den Zusammenhang noch sehen. Wenn es dann klappt. Okay, ab der zweiten Folie wird es dann klappen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Da sagte ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, rührte meinen Mund an und sagte, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, sodass deine Schuld von dir genommen wird und deine Sünde versöhnt ist. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sagte, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Und er sagte, geh hin. Und sage zu diesem Volk, hört und versteht es nicht. Seht und erkennt es nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein. Und blende ihre Augen, damit sie nicht sehen mit ihren Augen und nicht hören mit ihren Ohren und nicht verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und Heilung finden. Herr Jesus Christus, hilf uns, dieses Wort zu verstehen, dass wir es aufnehmen können. Amen. Wir sind Berufene des Königs, aber nur deshalb, weil jeder unserer Glaubensschritte Gottes Gnade vorausgeht. In Kapitel 5 des Jesaja-Briefes hat Jesaja, der Prophet, noch fünfmal ausgerufen, Wehe denen, dem sündigen Volk Israel, denn der Zorn des Herrn ist über seinem Volk entbrannt. Und jetzt, nur ein Kapitel später, steht derselbe Jesaja selber vor dem einen wahren Gott und kann nichts anderes als zu rufen, wehe mir. Wehe mir, wenn Gott richtet. Wehe mir, wenn Gott sich in seiner Heiligkeit offenbart. Also, der Verkündiger des Gerichtes Gottes aus Jesaja 5 steht nun selber auf einmal im Gericht Gottes und weiß nichts anderes als zu rufen, wehe mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, wenn ich die Bibel etwas lese und sehe, wie Menschen Gott begegnet sind, dann sehe ich immer wieder Menschen wie Jesaja, die rufen, wehe mir. Petrus hat im Lukas-Evangelium Kapitel 5, Vers 8 gerufen, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Hiob, als Gott ihm im Sturm begegnet war, hat ausgerufen, vom Hörensagen habe ich dich gekannt. Nun aber hat mein Auge dich gesehen und darum bereue ich mein leeres Geschwätz und tue Buße in Staub und Asche. Und wisst ihr, was dem Johannes passiert ist? Der fiel wie ein Toter um. als Gott ihm in seiner Offenbarung begegnet. Nun, wann sind wir das letzte Mal Gott begegnet? Wollen wir diese Begegnung mit Gott überhaupt? Wisst ihr, diese Männer, die haben sich nicht in inbrünstiger Liebe Gott entgegengeworfen und gesagt, hey, Gott, hast du eigentlich schon mal gesehen? Cool, sehen wir uns. Hast du mal gesehen, was für ein cooler Kerl ich bin? Nein. Alle diese Menschen haben erkannt, dass sie in der Gegenwart Gottes nicht bestehen können. Gott musste seinen Propheten Jesaja und muss auch uns heute immer wieder zu diesem Punkt führen, wo wir sagen, wehe mir. Denn das ist der schmerzhafte Weg, den Gott mit einem Menschen geht, den er machtvoll gebrauchen will. Hat nicht Jesus selber gesagt, dem vieles vergeben wird, der liebt mich am allermeisten. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus von ganzem Herzen? Ich muss eingestehen, dass ich Jesus manchmal nicht liebe. Jedenfalls nicht so, wie er es verdient hätte. Und wisst ihr, manchmal fühle ich mich etwas wie dieser selbstgerechte Pharisäer in der Geschichte, die Jesus in Lukas 18 erzählt, der noch stolz ist über seine eigenen Selbstgerechtigkeit und sagt, Gott, danke, dass ich nicht bin wie alle anderen. Und manchmal frage ich mich, bin ich der Einzige, der mit dieser Selbstgerechtigkeit zu kämpfen hat? Wisst ihr, dann liegen wir doch am Abend im Bett, gehen den Tag noch mal so etwas durch und denken so, ich bin eigentlich nicht so ein schlechter Mensch. Also, was sollte mir Gott denn heute noch vergeben? Und dann kommt sofort, ja, ich weiß es schon, oder sündigen Menschen so, okay, mache ich einfach mal einen Rundumschlag, Gott, vergib mir alle meine Sünden. Keine Ahnung, was das sein sollte. Kennt ihr das? Dem viel vergeben ist, der liebt mich am allermeisten. Ja, es ist genau diese Erfahrung, die wir immer wieder nötig haben, wenn du dein eigenes Herz spürst. Wenn du spürst, dass es auch in dir einen Hang gibt zu Selbstgerechtigkeit, zu Überheblichkeit, zu Stolz, vielleicht zu Unbarmherzigkeit, zu Dingen, die Gott nicht gefallen. Wenn du vielleicht deine eigene Maske plötzlich wahrnimmst, in der du dich erkennst und merkst, das bin ja gar nicht ich. Wenn du an den Punkt geführt wirst, wo du wie Jesaja ausrufst, wehe mir, ich habe eine tolle Botschaft für dich. Wisst ihr was? Es ist ein Zeichen dafür, dass du Jesus ganz, ganz nahe gekommen bist. Denn nicht durch ein anerzogenes Sündenbewusstsein, das sich einfach nur im Kopf abspielt, nicht durch ein, oh, ich habe mal wieder ein schlechtes Gewissen oder ich sollte mich mal bessern, wird die Tragweite der eigenen Schuld erkannt. Sondern immer nur in der Gegenwart Gottes und in der Nähe zu Jesus Christus. Im Moment, als Jesaja seine Sünde erkannte und Gott bekannte, nahm ein Engelswesen eine glühende Kohle vom Opferaltar, berührte damit Jesajas Lippen und sagte, hiermit ist deine Schuld von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Der Altar, auf dem die Opfertiere geschlachtet wurden, war ja im Alten Testament die Grundlage für die Sündvergebung. Und dieser Altar war das Vorbild auf das Kreuz, das hier steht. Wow, das Kreuz des Neuen Testaments, wir kommen da noch dazu. Das Vorbild auf das Kreuz, an dem das Lamm Gottes für dich und für mich geopfert wurde, damit er die Strafe und das Gericht auf sich zog, das mich eigentlich und dich hätte treffen sollen. Wisst ihr, Jesaja drückt es ein paar Kapitel später ganz wunderbar aus, wenn er sagt, die Strafe, die uns gelten würde, die liegt auf ihm. Auf Jesus, auf das wir mit Frieden Gott haben, Frieden mit Gott haben. Was vor über 2000 Jahren an diesem Kreuz auf Golgatha geschehen ist, das kommt auch uns heute noch zugute. denn es ist die Grundlage der Vergebung und die Grundlage für die totale Annahme von denen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wie auch wir immer wieder aus dieser Vergebung leben und Gnade erfahren, so hat auch Jesaja Vergebung erfahren und dadurch hat Gott den Jesaja brauchbar gemacht. In Galater 6, Vers 3 schreibt Paulus, wer denkt, etwas zu sein und doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Und dieser Selbstbetrug, als aus eigenem Vermögen vor Gott bestehen zu können, der war wie weggeblasen aus dem Leben von Jesaja. Wisst ihr? Ich glaube, dass Gott einen Menschen nur gebrauchen kann, wenn er ihn vorher verletzt. Und diese Verletzung kommt daher, dass meine Selbstgerechtigkeit, meine falsche Annahme vor Gott in irgendeiner Weise bestehen zu können, zuerst begraben werden muss. Da muss ein Grab geschaufelt werden für meine Selbstgerechtigkeit. Paulus sagt, wir selbst hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ich frage dich ganz persönlich, hast du deine Selbstgerechtigkeit bereits begraben? Hast du sie begraben und damit dein Vertrauen allein auf Jesus Christus gesetzt? Wisst ihr, ich glaube, dass diese drei jungen Frauen da unten es gemacht haben. Denn sonst würden sie diesen Glaubensschritt der Taufe nicht tun. Denn indem sie dann nach der Predigt hier in dieses Taufbecken steigen, bezeugen sie ja genau das, dass ihre Selbstgerechtigkeit, dass sie dieses mit ins Grab nehmen. Diese ist mit Jesus Christus gestorben. Und wenn sie dann wieder aus dem Wasser auftauchen, dann bezeugen sie genau das, dass sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, der allein fähig ist, sie zu einem neuen Leben aufzuerwecken. Wenn es um unseren Auftrag als Christen in dieser Welt geht, dann fängt es genau hier an. Unsere Selbstgerechtigkeit muss begraben werden. Denn wenn wir selber Vergebung erfahren haben, wenn wir selber aus der Gnade leben und uns an diesem Kreuz festklammern, an dem Jesus Christus für dich und für mich gelitten hat und gestorben ist, ja, wenn wir wissen, wer wir ohne Gott sind, ich bin überzeugt, dann kann Gott uns zu Jesajas für unsere Zeit machen. Zu Menschen, die eben nicht selbstgerecht und irgendwie hart sind. Warum? Weil sie selber Vergebung erfahren haben. Weil sie selber wissen, ich bin ohne Gott auch verloren. Mir wurde ja auch vergeben. Ich glaube, dann kann Gott aus uns gestandene Männer und Frauen machen, in denen ein Retterherz schlägt. Ein Herz, wie es der Jesaja hatte, denen es nicht egal ist, dass Menschen verloren gehen und dass diese Welt den Bach abgeht. Ein Prediger hat einmal gesagt, bete nicht, dass Gott dich gebraucht, bete vielmehr, dass Gott dich brauchbar macht. Für mich war das ein ganz neuer Gedanke, aber er trifft den Nagel auf den Kopf. Wer Gott bittet, dass er ihn gebraucht, der vertraut immer noch auf seine eigene Stärke und darauf, dass er Gott etwas zu geben hat. Wer aber bittet, dass Gott ihn brauchbar macht, hat eine wichtige Lektion gelernt. Es ist allein Gottes Gnade, wenn ich zu einem Werkzeug in seiner Hand werden darf. Ja, es ist allein Gottes Gnade, die all meinem Tun und all meinen Glaubensschritten vorangeht. Der zweite und letzte Punkt schon. Gott beruft mich in seinen Dienst, damit ich für die Wahrheit und den Anspruch Gottes einstehe. Ab Vers 8 lesen wir, dass Jesaja jetzt, nachdem er selber Vergebung erfahren hatte, für den Auftrag bereit und brauchbar ist, den Gott ihm geben wollte. Wen soll ich zu meinem Volk mit der Botschaft senden, die ich an sie auszurichten habe? Wer will denn unser Bote sein? Hierher, sende meinen Nachbarn. Das würden wir wahrscheinlich heute so tun. Vielleicht. Nicht so, aber Jesaja, mich hat es wirklich sehr bewegt, wie die Antwort des Jesajas im krassen Gegensatz zu seiner vorangegangenen Verzweiflung steht, wo er ja noch kurz davor ausgerufen hat, Herr, ich muss sterben. Aber gerade darin sehen wir ja auch, was Vergebung bewirkt. Wir werden nicht nur frei von Schuld, sondern auch unser Wille wird dazu befreit, Gott eine Antwort zu geben. Hier bin ich. Ihr Lieben, in jeder Sündenvergebung liegt der Keim zu einer Sendung. Weil wisst ihr, das Kreuz und Sündenvergebung, das ist nicht das Ende des Lebens, das haben wir manchmal so das Gefühl, sondern es ist der Anfang. Es ist nicht das große Tor zu einem Wohlfühlchristentum, wo wir dann uns gechillt zurücklehnen und sagen, super, ich bin Christ, ich bin getauft, der Herr kann kommen. Nein. Sondern mich hat diese Frage, wen soll ich senden, ganz stark an den Missionsbefehl aus Matthäus 28 erinnert, wo Jesus ja seinen Jüngern aufträgt, geht mit der frohen Botschaft, mit der Botschaft der Hoffnung in die Welt, verkündet sie. Und wenn wir diesen neutestamentlichen Auftrag von Jesus ernst nehmen, dann können wir befreit mit Jesus sagen, hey Gott, hier bin ich, sende doch mich. Der Auftrag, den Jesaja erhält, hat mich in meinen Vorbereitungen sehr herausgefordert und auch beschäftigt. Denn die Verse 9 und 10 dieses Kapitels zeigen eine Seite Gottes, die wir sehr gerne ausblenden. Und wenn möglich großräumig umschiffen. Denn es zeigt eine Seite Gottes, die irgendwie nicht so unserem Gottesbild entspricht, das wir so gerne haben. Ein Gottesbild, von dem wir ja auch wissen, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In den Versen 9 und 10 lesen wir, wie Gott dem Jesaja aufträgt, geh hin und sage zu diesem Volk, hört und versteht es nicht. Seht und erkennt es nicht, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, damit sie nicht sehen mit ihren Augen und nicht hören mit ihren Ohren und nicht verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und keine Heilung finden. Habt ihr schon mal überlegt, was für eine Radikalität in dieser Botschaft drin steckt? Ihr Lieben, wenn du Jesus kennst und wenn du ihn liebst, dann bist du von ihm gesandt, das Evangelium, die Wahrheit und damit nicht nur Gottes Zuspruch der Sündenvergebung, sondern auch seinen Anspruch auf die von ihm geliebten Menschen zu verkünden. Das ist nicht nur meine Aufgabe als Prediger, das ist auch deine Aufgabe als Hausfrau, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, als Geschäftsmann, als Schüler, als Student. Und als Gesandte Gottes, das ist toll, sind viele von uns gesandt, die Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht so in ihrem Alltag weiter zu erzählen, damit Menschen daran glauben und gerettet werden. Ich hoffe, du hast das schon mal erlebt. Aber andere von uns sind gesandt, die gute Botschaft weiter zu erzählen, damit Menschen nicht glauben und nicht gerettet werden. Das sagt unser Text. Jesaja gehörte zu den Letzteren. Der Erfolg von Jesajas Wirksamkeit liegt im Misserfolg. Darin, dass seine Zeitgenossen die Botschaft hören und nicht gerettet werden. Und ich sage euch, diese Tatsache, die sollte uns eigentlich alle tiefer schütten. Ihr müsstet aufspringen und sagen, kann doch nicht sein. Und mich hat diese Botschaft letzte Woche tief erschüttert. Wisst ihr, man hat gut reden. Wenn in der eigenen Familie oder im eigenen Freundeskreis alle Christen sind, da habt ihr gut reden. Aber ich komme aus einer Familie, da sind meine Eltern Christen und mein Bruder und meine Schwester, Gott sei Dank. Aber alle anderen, Verwandten väterlicherseits, mütterlicherseits, Cousin, Onkel, Tante, die wollen mit Gott nichts zu tun haben. Und ich kann euch eines sagen, das ist hart. Aber nicht so hart, wenn alle noch leben. Aber vor 2 Wochen starb mein Onkel. Und das als überzeugter Atheist. Und seine Auflehnung gegen Gott, die reicht noch über den Tod hinaus. Er hat uns in seinem Testament verboten, eine Abdankung zu halten. Es gibt kein Zirkular, es gibt keine Abdankung, kein Gottesdienst, kein Grab, keine religiösen Reden, nichts. Und ich kann euch sagen, meine Mutter, die hatte es fast zerrissen, ihren Bruder am Sterbebett begleiten zu müssen und zu sehen, ich kann nichts mehr tun. Er weiß alles, er kennt das Evangelium, er weiß um Jesus Christus, er weiß um die Hoffnung, die in mir drin ist, aber er hört nicht. Sein Herz ist hart wie Stein. Kennst du auch so einen Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld? Ich kann euch sagen, es zerreißt einem fast, wenn solch ein Mensch fern von Gott und ohne Hoffnung stirbt. Und gerade in diesem Schmerz und in dieser Zerrissenheit hinein spüre ich selber wieder, wie in mir drin ein Retterherz anfängt zu schlagen. Wie es doch einfach nicht sein kann, dass Menschen verloren gehen und dass ich nicht mein Letztes dafür getan habe, dass diese Menschen zurück zu Jesus finden. Darf ich dich fragen, schlägt in dir ein solches Herz? Schlägt in dir ein Retterherz? Das nicht einfach nur selbstgefällig auf die Gnade schaut, die du selber empfangen hast. Danke Gott, sondern die auch für andere schlägt. Nun die Tragik dieses Auftrages, dieser Verse 9 und 10 unseres Textes liegt darin, dass Gott seinem Volk Israel die Tür zur Vergebung zuschlägt und ihm den Weg zum Heil und zur Rettung abschneidet. Ich muss nicht euch fragen, ich muss mich selber fragen, hält das mein Gottesbild aus? Oder ist mir dieser Biba-Bo-Gott, von dem Stefan vor 2 Wochen gesprochen hat, eben doch lieber, dieser Bibel-Bastelbogen-Gott, von dem ich ja mir halt ein Gottesbild so etwas zurechtschnipsle und was mir nichts ins Konzept passt, und da passt mir dieser Text ganz sicher nicht ins Konzept, das reiße ich mal aus. Ich bin froh, habe ich hier einen Schredderer. Und dann schreddere ich mal diese Seite aus der Bibel. Und dieses Gottesbild, das mir nicht passt, passt mir eben auch nicht. Ab in der Schredderer und noch eines obendrauf. Und ich kann euch sagen, jetzt geht es mir schon viel besser. Was ist passiert, dass Gottes Gnade so radikal in Zorn und Gericht umschlägt, dass es keine Rettung mehr für sein Volk gibt? Die Antwort zeigt das Herzen eines tief verletzten Gottes. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügen, und ihr habt nicht gewollt. Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht auf mich. So oft ich rief, sie liefen immer weg von meinem Angesicht. Wisst ihr, immer und immer wieder hat sich Gott als gnädig erwiesen. Immer und immer wieder hat Gott versucht, sein Volk zurückzulieben, wenn sie wieder auf Abwege gerieten. Immer, immer und immer und immer wieder hat Gott um sein Volk gebuhlt, gekämpft, so wie ein Bräutigam um seine Braut kämpft. Habt ihr einmal schon im Alten Testament gelesen, wie oftmals die Worte Gottes stehen? Ich will! Aber seine Braut, sein eigenes Volk, es wollte nicht und zeigte ihm nur die kalte Schulter. Und diese Entscheidung seines Volkes hat Gott mit letzter Konsequenz ernst genommen und hat gesagt, ihr wollt nicht, also mache ich euch eure Entscheidung definitiv, dass ihr jetzt nicht mehr wollen könnt. War das auch bei meinem Onkel der Fall? Wenn ich an dieser Stelle über Verstockung und Verblendung spreche, dann ist mir eines ganz, ganz wichtig. Nicht du und schon gar nicht ich können uns anmaßen zu sagen, wann ein Mensch verstockt ist und wann nicht. Es liegt nicht in unserem Vermögen, darüber zu urteilen. Wir sind nicht dazu berufen, zu richten, sondern was? Das Evangelium von Jesus Christus und seine Liebe zu verkünden. Alles andere ist der Souveränität von Jesus Christus, von Gott unterstellt. Das ist nicht meine Sache. Ich weiß, was mein Auftrag ist. Es sind eben nicht nur diese zwei Verse aus Jesaja 6, auch das Neue Testament spricht immer wieder die Warnung aus, dass wir uns Gottes Rufen nicht derart verschließen sollen, dass es auf einmal kein Zurück mehr gibt. Ja, es kann sein, dass Menschen das Evangelium hören, es wiederholt hören, immer wieder hören. Gott spricht zu ihnen, er redet zu ihnen, damit sie sich bekehren und gerettet werden, aber sie lehnen sich gegen Gott auf, bis Gott sagt, jetzt ist die Zeit reif fürs Gericht. Jetzt ist die Zeit da, wo ich sie dahin gebe. Ich kann euch sagen, mich erschüttert es. Mich erschüttert es zutiefst, wenn ich Römer 1, 28 lese, wo Paulus sagt, weil die Menschen es nicht wert erachteten, Gott anzuerkennen, sie hatten es nicht nötig, hat sie Gott dahin gegeben. Hält es mein Gottesbild aus, dass es ein finsteres Dahingegebensein Gottes gibt? Oder lehne ich mich im Namen der Freiheit des Menschen gegen die Freiheit Gottes auf und sage, so Gott, jetzt spinnst. Jetzt langt's. Also meine Gerechtigkeit sind da dick, doch ein bisschen kalibrierter als deine, oder? Jetzt erklärst du mal. Und dabei merken wir gar nicht, dass wir Gott auf die Anklagebank schieben und vom Angeklagten Gottes zum Ankläger Gottes werden. Wisst ihr, diese Spannung, in der wir versuchen, Gottes Wesen zu erfassen, diese zwei Pole, die wir irgendwie nicht zusammenbringen, einerseits dieser Gott der Gnade, der voller Gnade und voll Barmherzigkeit ist. Andererseits dieser Gott, dessen Gnade und Barmherzigkeit irgendwann auch ein Ende hat. Ich kann diese Spannung nicht auflösen. Ich kann euch keine Lösung bringen. Es sind zwei Seiten Gottes, die immer wieder in der Bibel angeschnitten werden und die uns in diesem Kapitel 6 des Jesaja-Briefes in verdichteter Form vor Augen geführt werden. Einerseits der Gott, der Jesaja in seiner Gnade und Barmherzigkeit vergibt, und andererseits derselbe Gott, der nur drei Verse später die Verstockung seines Volkes endgültig macht. Etwas mehr als 700 Jahre später wurde ein Jude inmitten von zwei Verbrechen an ein Kreuz genagelt. In den Augen der damaligen Bevölkerung war dieser Mann ein Verbrecher und ein Gotteslästerer. Aber ihre Augen waren immer noch blind. Ihre Ohren waren immer noch taub und ihre Herzen waren immer noch zugeschlossen. Jesus Christus wurde von seinem eigenen Volk ans Kreuz genagelt, weil dieses seit der Zeit, in der Jesaja gewirkt hat, immer noch so verblendet war, dass sie die Worte und Taten von Jesus nicht verstanden und ihn ablehnten. Aber wisst ihr, gerade weil Jesus infolge der Verstocktheit der Menschen starb, hat er diese Verstocktheit auch ans Kreuz genagelt. Meine Verblendung, mein zugeschlossenes Herz, meine zugeschlossenen Ohren wurden an dieses Kreuz genagelt. Damit wurde unsere Herzenstür, die verschlossen war, wieder aufgebrochen in Richtung Gott. Jetzt gibt es aber dazu etwas zu sagen. Das Spannungsfeld ist durch das nicht ganz aufgehoben. Einerseits stehen dir und mir der Weg zur Gnade und Vergebung und zur Rettung wieder weit, weit offen. Wir dürfen sie im Glauben ergreifen. Aber andererseits gilt es immer noch, die neutestamentliche Warnung aus dem Hebräerbrief ernst zu nehmen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Was diese Worte für Gefühle und Fragen bei dir auslösen, ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, was es bei mir auslöst. Demut, ganz viel Demut und eine noch größere Portion Dankbarkeit. Ich kann Gott nur dafür anbeten, dass er mir so gnädig war. Ich kann Gott nur dafür anbeten, dass er mich nicht meiner eigenen Verblendung preisgegeben hat. Ich kann ihn nur dafür anbeten, dass ich seinen Ruf zur Umkehr hören durfte und jetzt sein Kind bin. Warum gerade ich die besten Voraussetzungen haben durfte? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einem christlichen Land. Ich kann darauf nur eine Antwort geben. Es ist Gnade, es ist unverdiente Gnade. Du und ich, wir hätten das nicht verdient. Warum gerade wir und andere nicht? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Es entzieht sich meinem Verständnis. Aber eines weiß ich, dass Gottes Wort wahr ist. Und wenn in seinem Wort steht, dass Gott gerecht ist, dann wird er gerecht sein. Auch wenn ich diese Gerechtigkeit nicht erklären kann. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Einstehen für seine Wahrheit. Immer und immer wieder mit einem großen Retterherz das Evangelium und seine Liebe hinaus in die Welt zu posaunen. Menschen zu lieben und ihn dann immer wieder für seine Gnade und für seine Barmherzigkeit über meinem eigenen Leben zu danken. Das ist meine Aufgabe und das ist auch deine Aufgabe. Wir werden nun gemeinsam ein Lied singen, das an meiner Stelle. Im Refrain heißt es da, Jesus ist da und staune bloß. Ich staune bloß und bete dich an, ich bete dich, mein Jesus, an. Lasst uns gemeinsam aufstehen und staunen. Staunen über die Barmherzigkeit und über die Gnade, die er gerade dir erwiesen hat. Und vielleicht musst du auch Gott bekennen, dass in deinem Herz kein Retterherz mehr schlägt. Dass du es bequem findest, einfach gerettet zu sein. Aber dass er dir doch wieder ein Retterherz schenken soll, das hinausgeht. Und seinen Anspruch und seine Liebe in die Welt bringt, damit Menschen nicht verloren gehen. Lass uns gemeinsam singen. Staune bloß, so bete dich. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Es ist ein Riesenvorrecht, dass etwas von dieser Gnade heute sichtbar werden darf. Lorina, Andrina und Evelyn, wir freuen uns riesig, dass wir euch als Gemeinde Frutigen und Pfimi jetzt taufen dürfen. Wisst ihr, es ist für uns wirklich eine Ermutigung und auch ein Zeugnis, denn wie ich gerade gesagt habe, in eurer Taufe wird etwas von diesen unsichtbaren Wahrheiten auch sichtbar. Und das ist toll. Nun, wenn jetzt jemand von euch da ist, der das Gefühl hat, also etwas abgefahren ist diese ganze Sache ja schon. Also inmitten des Gottesdienstes einfach Menschen ins Wasser unterzutauchen, da wird man ja nass dabei. Dann muss ich sagen, ja, das stimmt, nass werden diese jungen Frauen schon. Aber wir tun das gerne und diese drei Frauen machen das auch freiwillig. Weil Jesus Christus uns das auch so geboten hat. Er hat, bevor er wieder in den Himmel ging, gesagt, meine Jünger, geht in die Welt, posaunt die frohe Botschaft nach draußen, mache zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt ihnen, was es heißt, meine Jünger zu sein. Also wenn wir diese drei jungen Frauen jetzt gerade taufen werden, dann tun wir das auf direkte Anordnung unseres Herrn. Nun, das, was die Bibel zur Taufe zu sagen hat, ist eigentlich ganz einfach. Wer Christ ist, der lässt sich taufen. So einfach ist das. So einfach kann die Bibel eben auch sein. Nun, was sagt oder was geschieht denn bei der Taufe noch, außer dass diese drei jungen Frauen nass werden? Im Markus-Evangelium Kapitel 16 steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier wird in einem Satz geklärt, ob die Taufe heilsrelevant ist oder nicht. Nein, sie ist es nicht. Da steht nämlich, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird nicht gerettet. Also, Glaube und Taufe, Nicht-Glaube, da ist nichts von Taufe die Rede. Also, wenn sich diese drei jungen Frauen jetzt taufen lassen, dann müssen wir uns bewusst sein, durch keine Handlung werden wir gerecht vor Gott, sondern nur durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus und dass wir daran glauben. Und das tun diese drei jungen Frauen. Wenn sie sich also taufen lassen, dann ist einerseits die Taufe ihre persönliche Antwort des Glaubens. Andererseits wird dieser unsichtbare Glaube für uns als Gemeinde auch sichtbar gemacht. Also es ist ein öffentliches Bekenntnis, das sie vor uns als Gemeinden wie auch vor der unsichtbaren Welt ablegen. Wenn wir euch also jetzt in ein paar Minuten auf den Dreieinen Gott taufen werden, dann wird darin der Herrschaftswechsel auch symbolisiert, der ja auch schon bei eurer Bekehrung stattgefunden hat. Ihr gehört nicht mehr euch, sondern ihr gehört Jesus Christus. Er ist der Chef von eurem Leben und ihm wollt ihr nachfolgen. Die Taufe ist aber auch die symbolische Handlung, in der das Sterben des Menschen und seine Auferstehung dargestellt wird. Im Untertauchen wird deutlich, dass ihr den alten Menschen ablegt, euer altes Ich, eben eure Selbstgerechtigkeit begräbt. Ihr seid mit Jesus Christus gestorben, ihr werdet untergetaucht, aber ihr müsst jetzt nicht in Panik zerfallen. Hä? Wir tauchen euch nur ganz kurz unter. So 1, 2, 3 Minuten maximal. Gut. Und wenn ihr dann wieder auftaucht aus dem Wasser, dann symbolisiert das, dass ihr mit Christus wieder auferstanden seid zu einem neuen Leben. Nun, im ersten Korintherbrief schreibt auch Paulus etwas ganz Interessantes. Wer sich taufen lässt, der lässt sich in den einen Leib von Jesus Christus taufen. Und auch wenn es eine Tendenz von uns ist, immer eigenständig rumbrödeln zu wollen, das Neue Testament kennt keine Christen neben der Gemeinde. Und auch das wird in der Taufe symbolisiert. Wir brauchen Brüder und Schwestern, wir brauchen eine Ortsgemeinde, die uns hilft, im Glauben zu wachsen. Ja, schließlich könnt ihr euch ja auch nicht selber taufen, oder? Wir werden getauft, wir lassen uns taufen und das wollen wir jetzt tun. Okay? Seid ihr bereit?